Jedes Mal, wenn ich meinen Kindern zuschaue beim Lernen für die Schule, denke ich mir, boah, bin ich froh, dass ich das hinter mir habe. Keine Schularbeiten mehr, keine Prüfungen mehr. Den ganzen Psychostress, den brauche ich einfach nicht mehr. Auf der anderen Seite wissen wir alle, die Prüfungen des Lebens hören nie auf. Und da weiß man nie, was als nächstes kommt. Irgendwelche Prüfungen gibt es einfach immer. Und im Römer Kapitel 5 steht, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Also all diese Prüfungen des Lebens haben den Sinn, dass unser Glaube gefestigt wird. Und in Markus Kapitel 9 steht, niemand kann sich dem Feuer der Prüfung Gottes entziehen. Es gehört zum Leben, so wie das Salz zum Opfer. Also Lebensprüfungen gehören einfach zum Leben dazu. Und da sind wir auch in guter Gesellschaft, wenn wir die Bibel so durchlesen, alle haben ihre Prüfungen bestehen müssen. Denkt man an Hiob, denkt man an Abraham, Josef, Mose, das ganze Volk in der Wüste, immer wieder geprüft worden. Und selbst Jesus wurde vom Heiligen Geist direkt in die Wüste geführt zum Teufel, um dort versucht und geprüft zu werden. Das muss man sich mal vorstellen, der Heilige Geist selbst hat ihn dahin geführt. Also das war der Wille Gottes, der Plan Gottes. Und heute schauen wir uns die Prüfung von Adam und Eva an. Wir wissen alle, dass die Prüfung komplett in die Hosen gegangen ist, scheinbar. Und wir befinden uns ja in der Predigt 3 über den Plan Gottes. Vorigen Sonntag war die erste Predigt über die Schöpfung. Da ist der Plan Gottes quasi in Erscheinung getreten. Und heute haben wir die zweite Predigt darüber. Und in dieser Predigt 3 geht es eben darum, was ist der Plan Gottes? Was hat er vor? Worum geht es eigentlich? Was ist das Ziel von dem Ganzen? Das sind also die Kernfragen eigentlich der Menschheit. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und warum sind wir eigentlich da? Und das ist Theologie. Und Theologie bedeutet die Lehre von Gott. Und das ist mitunter sehr kompliziert. Man erfasst es nicht wirklich, man versteht es vieles einfach nicht. Es übersteigt einfach unseren Horizont, unseren Verstand. Auf der anderen Seite kann man es aber auch sehr einfach und unkompliziert ausdrücken. Und Graham Goldsworthy hat ein Buch geschrieben, According to Plan, also gemäß dem Plan oder genau nach Plan. Und da hat er Gottes Plan mit der Welt und mit uns in drei Begriffe gepackt. Die sind vorigen Sonntag auch schon erwähnt worden. Und diese drei Begriffe ziehen sie eigentlich durch die ganze Bibel, von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Und es ist durchaus interessant, einmal mit diesen drei Begriffen die Bibel wirklich zu lesen und zu schauen, wie das da reinpasst. Und diese drei Begriffe sind Gottes Herrschaft, Gottes Volk und Gottes Reich. Das zieht sie eben durch die ganze Bibel hindurch. Und das kann man auch sehr schön in einem Bild darstellen. Gottes Herrschaft, dargestellt durch die Krone, Gottes Volk, das sind eben diese Maxeln, und Gottes Reich, dargestellt durch den Globus. Und im Garten Eden hat das wunderbar funktioniert. Gottes Volk, sehr klein noch, Adam und Eva, in Gottes Reich, im Garten Eden, unter der direkten Herrschaft Gottes. Völlige Harmonie, genau so in dieser Konstellation funktioniert die Welt, funktioniert das Leben, alles passt. Das ist der ideale Fall. Und heute werden wir, so wie in der Grammatik, 4 Fälle durchgehen. Das ist der erste Fall, der ideale Fall. Gottes Volk in Gottes Reich unter der Herrschaft Gottes. Ideal. Und dann ist alles schiefgelaufen. Das ist der zweite Fall, der Sündenfall. Die Geschichte kennen wir, sogar Nichtchristen kennen diese Geschichte. Die ersten Menschen haben gegen Gott, gegen die Herrschaft Gottes rebelliert. Es Sie haben sich quasi selbst die Krone aufgesetzt, haben sich dieser Herrschaft Gottes entzogen und wollten selbst Gott sein, wollten sein wie Gott. Die Folge war, dass sie nicht mehr unter der Herrschaft und auch unter dem Schutz Gottes gestanden sind. Sie sind rausgeflogen, sie waren nicht mehr im Reich Gottes. Sie sind im Endeffekt im Abseits gestanden. Und sie sind dann draufgekommen, dass weder sich selbst noch die Welt im Griff haben. Alles ist schiefgelaufen. Und das schauen wir uns heute etwas genauer an. Es ist viel Stoff, es ist eine einfache Geschichte. Jede Kinderbibel fängt damit an. Aber es ist trotzdem sehr schwere Theologie und viel Stoff drinnen. Und ich möchte da nur ein paar Bemerkungen dazu machen, was mir so aufgefallen ist dabei. Im zweiten Kapitel steht: Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das hat Gott so gesagt, Punkt, mehr nicht. Keine Schutzmaßnahmen, keine Warnungen, nichts. Einfach nur, das dürft's nicht. Im dritten Kapitel steht dann: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass sie von keinem Baum des Gartens essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Die Schlange, wissen wir aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung, ist gleichzusetzen mit dem Teufel. Und der Teufel stellt hier einfach einmal Behauptungen auf. Die erste Behauptung ist: Gott ist ein Lügner. Gott hat euch angelogen. Und da hätte eigentlich Eva bereits reagieren müssen. Aber sie hat das einfach akzeptiert, dass da die Schlange Gott einfach beleidigt und als Lügner hinstellt. Sie hat da kein Wort dazu gesagt. Wenn wir Mose anschauen, als das Volk das goldene Kalb gemacht hat, da hat er voller heiligen Zorn die Gesetzestafeln zerbrochen. Und Jesus hat einmal voller heiligen Zorn die Händler aus dem Tempel raustreten und rausgeschmissen. Also es ist oft wirklich ein heiliger Zorn angebracht. Wir sind aufgefordert, dass wir unsere Feinde lieben, derjenigen, die etwas gegen uns haben, aber wir sollen die Feinde Gottes doch mit einem heiligen Zorn behandeln. Gott ist nicht tolerant und er duldet solche Beleidigungen nicht. Er ist ein eifersüchtiger Gott, steht in der Bibel. Ökumene ist so ein allgemein bekannter Begriff. Ökumene hat zwei Gesichter, könnte man sagen. Zum einen im Alltag bedeutet Ökumene, dass diejenigen, die sich zu Jesus bekennen, zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und das ist in dem Sinne eine gute Sache. Aber Ökumene im Weltkirchenrat bedeutet, dass man Allah, Manitou, Jesus und was sonst noch irgendwie was annähernd mit Gott zu tun hat, irgendwie alles versucht unter ein Dach zu bringen. Und da kann man nicht Ja sagen dazu. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er duldet keine anderen Götter, keine anderen Sachen neben sich. Gott ist da nicht tolerant. Und wir müssen uns immer wieder fragen, können wir so Beleidigungen Gottes einfach akzeptieren, dulden, sagen wir da was dazu oder nicht? Eva hat geschwiegen. Und die Schlange sagt, Gott weiß ganz genau, was dann passiert, wenn du das isst. Aber Gott gönnt euch das Beste nicht. Die restlichen Früchte da, die minderwertigen Sachen, die könnt ihr haben. Aber das Beste, das gibt euch Gott nicht. Und so seht die Schlange einfach Misstrauen. Und dann kommt sie mit der zweiten Behauptung: Ihr werdet nicht sterben. Liefert er irgendeinen Beweis dafür? Nein. Liefert Gott irgendeinen Beweis dafür, dass sie sterben werden? Auch nicht. Das heißt, sie müssen einfach glauben. Gott stellt eine Behauptung auf, der Teufel stellt eine Behauptung auf, keiner liefert einen Beweis dafür. Das heißt, sie müssen sich entscheiden, wem wollen sie vertrauen. Und das ist das erste Schlagwort da, das mir wichtig geworden ist, Vertrauen. Wem vertrauen wir? Man kann weder beweisen, dass es Gott gibt, man kann aber auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Das heißt, egal was man glaubt, man muss vertrauen. Das gilt für alle Religionen, das gilt für Atheismus, gilt für die Esoterik. Und von dem her ist es wichtig und gut, sich zu überlegen, was glaube ich, warum glaube ich das, wem vertraue ich. Und es gibt gute Bücher, die Bibel im Test oder die Bibel hat doch recht, wo das behandelt wird, dass die Bibel glaubwürdig ist. Und es ist gut, dass man sich damit beschäftigt. Und ich kenne Leute, die haben sich damit beschäftigt und sind für sich zum Schluss gekommen, na, sie wollen nicht an Gott glauben. Viele andere sagen wieder, ja, die Fakten sprechen dafür und ich habe das erlebt und ich glaube an Gott. Aber egal, was wir glauben, wir müssen es glauben, ohne dass irgendwas bewiesen worden ist. Deshalb müssen wir vertrauen. Wer hat recht, die Schlange oder Gott? Über Gott wird im Titusbrief gesagt, Gott kann nicht lügen. Also es gibt manche Dinge, die Gott nicht kann. Eins davon ist, er kann nicht lügen. Über den Teufel wiederum wird gesagt, im Johannesevangelium, erst der Lügner und der Betrüger von Anfang an. Und da müssen wir dann überlegen und entscheiden, wer ist glaubenswürdiger. Warum hat Gott keine deutliche Offenbarung gesagt? Warum hat er ihnen nicht mehr Input gegeben, mehr Informationen, dass es ihnen leichter gefallen wäre, die richtige Entscheidung zu treffen? Jemand hat einmal gesagt, Gott zeigt von sich so viel, dass wir glauben können, aber er zeigt nicht so viel, dass wir glauben müssen. Er zeigt so viel, dass wir glauben können, aber nicht so viel, dass wir glauben müssen. Das heißt, es ist unsere Entscheidung. Glaube ich das oder glaube ich was anderes? Wem vertraue ich? Gilt natürlich auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wem vertraue ich und wem vertraue ich nicht? Und dann kommt die nächste Behauptung. Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Das ist das Versprechen der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Es werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet euch den kompletten Durchblick haben und sein wie Gott. Und das ist das Einzige, was ihnen noch gefehlt hat. Sie haben alles gehabt. Ein Auftrag war, über die Erde zu herrschen. Sie waren König und Königin. Sie sollten herrschen und regieren unter der Herrschaft Gottes. Das war das Einzige, was noch über ihnen war, die Herrschaft Gottes. Sein wie Gott, das war ihre große Sünde. Sie wollten sein wie Gott. Und es passiert seither immer und immer wieder, dass Menschen mit dem, was sie haben, einfach nicht zufrieden sind und immer mehr wollen, immer weiter nach oben. Selbst sein wie Gott, alles selbst bestimmen. Von keinem was zwischenreden lassen, von keinem Menschen und von keinem Gott. Aber Gott weiß, was wir brauchen und was wichtig ist für uns. Im Philipperbrief steht, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Also statt auf Gott allein zu vertrauen und mit dem zufrieden zu sein, in ihm Ruhe und Frieden zu haben, wollten sie mehr. Sie wollten selbst Gott sein. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes und der Herr Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Also sie haben Unterricht genommen bei der Schlange und sehen beeinflusst sehr stark, was wir glauben. Und wenn wir was Falsches sehen, dann beeinflusst das auch unseren falschen Glauben. Und das ist das nächste Schlagwort, das mir wichtig geworden ist, Beeinflussung. Von wem lassen wir uns beeinflussen? Es hat angeblich einmal so einen Werbeslogan gegeben, bei wem lassen Sie denken? Wenn man darüber nachdenkt, bei wem lassen Sie denken, was soll das heißen? Wir denken ja selbst. Wir sind ja selbstbestimmt, wir haben eigene Vorstellungen, wir sind unvoreingenommen, wir sind unabhängig. Stimmt nicht. Wir alle, so wie wir da stehen und sitzen, werden beeinflusst von allem, was um uns herum ist. Und es gibt so einen Spruch, zeige mir, was du liest und ich zeige dir, wer du bist. Oder zeige mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Das, von was wir uns beeinflussen lassen, das beeinflusst uns auch wirklich. Die Menschen, mit denen wir uns beschäftigen, ob es gute oder schlechte Menschen sind, das, was wir lesen, das, was wir schauen, was wir mitkriegen, das beeinflusst uns. Und da müssen wir vorsichtig sein und überlegen, von wem lasse ich mich wirklich beeinflussen? Es gibt genügend falsche Propheten, Wölfe im Schafspelz, die uns einfach schlechte Ratgeber sind und schlecht beeinflussen. Und sie sahen, dass der Baum begehrenswert war, eine Lust für die Augen und er macht weise. Alles wissen. Wir sollen nicht begehren, steht dann später mal in einem Gebot. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, okay, das ist schön und gut, sein wie Gott und begehren und alles, aber warum hat Eva der Schlange mehr geglaubt als Gott? War Gott nicht vertrauenswürdig? Er hat ihnen doch alles gegeben. Es hätte keinen Grund gegeben, Gott zu misstrauen und der Schlange mehr zu vertrauen. Warum hat Eva ihr trotzdem geglaubt? Ich glaube, der Grund ist der Wille. Das ist das dritte Schlagwort, der Wille. Das heißt, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Das, was wir wirklich wollen, das treibt uns an. Und wir vertrauen ganz gern dann demjenigen, der das verspricht, der uns das geben will, was wir wollen. Wenn das Christkind nicht die richtigen Geschenke bringt, dann glauben wir an den Weihnachtsmann. Und wenn der Weihnachtsmann versorgt, ja, dann gibt es immer noch den Osterhasen. Irgendwer wird uns schon das geben, was wir wollen. Was will ein Kranker? Was will ein Kranker? Gesundheit. Ein Kranker will gesund sein. Verständlich, klar. Und da sind oft wirklich alle Mittel recht. Wenn ich krank bin, dann will ich gesund werden. Und wenn die Schulmedizin versorgt, wenn der Onkel Doktor nicht mehr weiter weiß, dann geht man eben zur Alternativmedizin. Dann geht man zum Schamanen, dann geht man zum Energetiker, zum Voodoo-Zauberer. Irgendwer wird mir schon helfen. Irgendwer wird mir schon das geben, was ich möchte. Und es ist traurig, dass viele Menschen einmal gläubig waren und Jesus nachgefolgt sind. Und dann sind sie von Gott enttäuscht worden, weil er ihnen einfach nicht das gegeben hat, was sie wollen haben. Und deshalb haben sie dann die Hilfe irgendwo anders gesucht. Und Satan ist sehr empfänglich für solche Menschen. Der empfängt sie mit offenen Armen, kommt zu mir, ich gebe euch alles, was ihr wollt. Ein großes Versprechen. Gott ist ein Knauserer, der gönnt euch nichts. Nur ein bisschen was, aber das Beste gibt euch nicht, nur die Reste. Ihr braucht es nie wieder unter seiner Herrschaft dienen. Ich habe mal ein T-Shirt gesehen mit der Aufschrift, lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen. Das sind alles Lügen. Alles Lügen. Aber wenn man irgendwas unbedingt haben will, dann glaubt man sogar die Lügen. Dann glaubt man an jeden Blödsinn. Wenn man sich irgendwie daran festklammert, vielleicht kriege ich doch das, was ich haben möchte. Warum hat Gott sie nicht gewarnt? Ich denke mal, wenn Adam und Eva meine Kinder gewesen wären, dann hätte ich gesagt, passt auf, da ist eine Schlange, der lügt, der erzählt nur Blödsinn. Glaubt es der nicht? Seid vorsichtig. Gar nichts. Gott hat einfach nur gesagt, das dürft ihr nicht. Aus. Keine Warnung. Ich glaube, einerseits verlangt oder erwartet Gott von uns Vertrauen und Gehorsam. Ohne dass er extra irgendwelche Erklärungen abgibt. Und er geht davon aus, dass sein Wort reicht. Wenn er das sagt, dann ist es so. Dann braucht er das nicht beweisen. Aber sie haben der Schlange gehorcht. Sie haben das dann, was die Schlange gesagt hat. Und was war das Erste, was dann passiert ist? Sie sind wirklich die Augen aufgegangen. Das Erste, was erkannt haben, war, dass sie nackt waren. Plötzlich war ein Schamgefühl da. Vorher waren sie auch nackt, aber es war ihnen wurscht. Plötzlich haben sie Angst. Sie haben Angst und sind auf der Flucht vor Gott. Sie verstecken sich vor Gott, der eigentlich ihr Schöpfer ist, ihr Helfer ist, der Geber aller guten Gaben. Vor dem laufen sie plötzlich davon und haben Angst. Wie oft steht in der Bibel drinnen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und dann nicht nur so, einfach nur fürchte dich nicht, sondern immer denn. Denn ich bin bei dir, denn ich bin dein Schutz, denn ich bin deine Hilfe. Die einzige Möglichkeit wirklich, keine Angst zu haben, ist, zu Gott zu kommen. Stattdessen laufen sie in Angst von Gott weg. Da rief der Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Jetzt fangen die großen Schuldzuweisungen an. Darin wollen wir Menschen einfach schon immer gut. Irgendwer anderer wird schon schuld sein. Die Frau war es. Und dann noch schlimmer, dann sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast. Also im Endeffekt gibt der Gott selbst die Schuld. Gott hat das ja alles so eingefädelt. Das ist ja nicht meine Schuld. Er hat das ja alles so kommen lassen. Irgendwann wird eine Zeit sein, wo wir niemand anderen mehr die Schuld geben können für irgendwas. Römer 14 steht, denn in der Heiligen Schrift steht, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Jeder von uns wird also für sich selbst Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Dann ist kein anderer mehr schuld. Dann stehe ich selbst da und muss Rechenschaft ablegen für mein Leben. Und du musst für dein Leben Rechenschaft ablegen. Und dann kommt diese Aussage von Gott, was hast du getan? Das ist keine Frage, weil es war offensichtlich, was sie getan haben. Das ist ein Ausruf eigentlich des Entsetzens. Wenn die Mutter ins Kinderzimmer reinkommt und sagt, mein, was hast du gemacht? Ja, offensichtlich, das Zimmer verwüstet. Was hast du getan? Und dann die Antwort, die Schlange hat mich verführt. Und das stimmt. Und das tut die Schlange seither immer und immer wieder. Verführen und betrügen. Wie viele Menschen werden einmal vor Gott stehen, vor Gottes Thron? Es werden Millionen von Menschen sein, die bekennen müssen, die Schlange hat mich verführt. Die Schlange hat mich betrogen. Ihr glaubt, ich mache das Richtige. Ihr glaubt, das stimmt. Ihr glaubt, das ist der richtige Weg, den ich gehe. Ihr glaubt, ich mache es richtig. Und im Endeffekt hat mich die Schlange betrogen und belogen und reingelegt. Und jetzt ist es zu spät. Kann man nicht lernen? Lernen von Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, von Fehlern von anderen, dass wir nicht immer wieder auf diese Tricks reinfallen. Ich glaube, ein gutes Buch, um zu lernen, ist das Alte Testament. Da haben wir eine Reihe von Menschen, die gute Sachen gemacht haben, aber auch richtigen Mist verzapft haben und richtig reingefallen sind. Von denen könnte man lernen. Leider sind wir einfach schlechte Lerner. Wir lernen nicht. Die anderen, ja, die sind reingefallen. Mei, was der wieder für einen Blödsinn gemacht hat. Wenn ich die Eva gewesen wäre, ich hätte die Frucht sicher nicht gegessen. Die anderen, ja, die. Aber ich weiß alles besser. Ich mache alles besser. Ich bin nicht so dumm. Ich falle auf die Tricks nicht rein. Ich da nicht. Stolz. Wir sind einfach ungeheuer stolz auf uns selbst. Und im Evangelium, im Reich Gottes, ist einfach kein Platz für Stolz. Wir sind nicht gerettet aus Stolz, sondern wir sind gerettet aus Gnade. Und Gnade ist im Endeffekt eigentlich das Letzte, was wir haben wollen. Wir wollen keine Gnade haben. Weil das bedeutet, dass wir schuld sind. Weil wir schuld sind. Aber sie sind schuld. Sie haben das verbockt. Und jetzt kommt der dritte Fall. Das ist der Gerichtsfall. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir die Mühen einer Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme der Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, und sprach: Du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähern dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zu dem Erdboden, von dem du gekommen bist. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Im zweiten Petrusbrief lesen wir auch noch etwas über die Strafe für den Teufel und für die Engel. Gott hat nicht einmal die Engel, die sich gegen ihn auflehnten, vor der Strafe verschont, sondern sie in den tiefsten Abgrund gestoßen. Dort müssen sie gefesselt in der Finsternis auf den Gerichtstag warten. Also für den Teufel wird es einmal keine Gnade geben. In den tiefsten Abgrund wird er geschmissen. Das ist der Platz, wo der Teufel hingehört. Das ist nicht der Platz, wo die Menschen hingehören. Aber es ist der Platz, wo der Teufel hingehört. Keine Gnade für den Teufel. Das mag mehrere Gründe haben. Zum einen hat der Teufel Gott länger gekannt als die Menschen. Er hat ihn besser gekannt. Er war direkt beim Thronsaal Gottes. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, der Teufel ist von niemandem verführt worden. Der Teufel hat von sich aus beschlossen, gegen Gott zu sein. Er hat von sich aus gesündigt. Aber was wir da auch sehen ist, dass der Teufel nur die Macht hat, der von Gott kriegt. Und wir sind zwar den Versuchungen und den Angriffen des Teufels ausgesetzt, aber nicht seiner Macht. Gott hat das letzte Wort und Gott steht sogar über den Teufel. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Da könnte man eine eigene Predigt drüber machen. Wir haben einmal eine Predigtreihe gehabt über Wegweiser zum Kreuz. Und im Alten Testament sind immer wieder so Wegweiser, die auf Jesus, aufs Kreuz hinweisen. Und das ist eben so der erste Wegweiser eigentlich. und sag uns, was eigentlich am Kreuz passiert ist. Der Teufel hat Jesus am Kreuz kurzfristig besiegt, eben in die Ferse gestochen. Aber Jesus hat den Teufel am Kreuz auf ewig vernichtet, den Kopf zermatscht. Ein Stich in der Ferse, das heilt wieder. Aber mit einem zermatschten Kopf, da wird nichts mehr. Die Strafe für den Mann war, er muss schwer arbeiten und dann sterben. Die Frau muss schwer gebären, schwere Geburten und dann sterben. Eigentlich, wenn man es jetzt mit der Strafe für den Teufel vergleicht, relativ gering. Es ist da kein Wort von Krankheit, Hunger, Naturkatastrophen und so weiter. Aber wir wissen, dass das dann später dazugekommen ist und dass der Sündenfall nicht nur die Menschen betroffen hat, sondern wirklich die gesamte Schöpfung. Und im Römer 8 lesen wir, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in seine Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Was auch auffällt, ist, dass die Menschen keine Buße getan haben. Kein Wort der Entschuldigung, kein Wort, tut mir leid, bin da reingefallen, das wollte ich eigentlich nicht, oder irgendwas. Kein einziges Wort. Und das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können zu unserer Rettung nichts beitragen. Aber wir können uns zumindest entschuldigen. Und das ist das Einzige, was Gott erwartet und fordert. In Markus 1 sehen wir, wie Jesus seine Mission angefangen hat, wie er angefangen hat zu predigen. Und er hat da 4 Aussagen gehabt. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ohne Buße gibt es keine Gnade. Buße ist einerseits unerlässlich, das erwartet Gott, das fordert Gott. Buße ist aber auch unwiderstehlich. Gott kann nicht widerstehen. Wenn immer ein Mensch Buße tut, dann bekommt er Gnade. Egal, was er verbrochen hat, wie schwer seine Schuld ist, wenn er Buße tut, bekommt er Gnade. Buße ist unerlässlich und es ist unwiderstehlich. Und dann sehen wir die Folgen vom Sündenfall. Die Folge war letztendlich der Tod. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wir lesen dann etwas später, dass Adam 930 Jahre alt geworden ist, also doch nicht jung. Also er ist nicht sofort gestorben. Gott hat aber gesagt, an dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Wir merken, irgendetwas ist tatsächlich gestorben, irgendetwas in ihnen. Man sagt, dass sie geistlich tot sind. Steht so nicht in der Bibel, aber sie waren irgendwie, die Beziehung zu Gott war irgendwie abgestorben, hat einen Knacks gehabt. Sie waren in Gottes Augen tot. Und man hat gemerkt, sie sind nicht sofort gestorben, aber sie haben angefangen zu sterben. Man kann sagen, sie waren vorher Unsterbliche, jetzt waren sie plötzlich Sterbliche. Es hat der Keim des Todes quasi in ihnen angefangen zu wachsen. Sie waren dem Tode verfallen. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ ihn östlich vom Garten Eden in die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also das war auch eine Konsequenz, dass sie rausgeschmissen worden sind, dass sie abgeschnitten worden sind, vom Baum des Lebens. Und das ist eine interessante Sache, die mir lange Zeit irgendwie gar nicht so bewusst war. Aber wenn man darüber nachdenkt, es wäre theoretisch möglich, dass wir in dem jetzigen Zustand, abgeschnitten von Gott, mit einer zerstörten Beziehung zu Gott, trotzdem ewig leben könnten, wenn wir Zugang zu diesem Baum des Lebens hätten. Und das hat Gott verhindert. In dem Zustand, in dem wir jetzt sind, soll man nicht ewig leben. Das ist einerseits sein Gericht. Wir dürfen so nicht ewig leben. Es ist aber andererseits auch seine Gnade. Wir müssen so nicht ewig leben, mit Krankheit und Leid und allem. Gericht und Gnade sehen wir in der Bibel eigentlich immer im Kombi-Angebot. Es kommt immer Gericht und Gnade gemeinsam. Und das sehen wir da schon. Einerseits ist es das Gericht, wir dürfen so nicht leben, andererseits ist es die Gnade, wir müssen so nicht leben. Gott hat was Besseres für uns im Sinn. Und dann haben sie sich Feigenblätter gemacht, waren auf der Flucht. Und Gott macht ihnen dann Kleider aus Fellen. Und das ist das erste Mal, dass ein Opfertier hat sterben müssen zum Schutz der Menschen. Und das ist auch wieder so ein Wegweiser zum Kreuz. Ein Opfertier hat sterben müssen, damit die Menschen einen Schutz haben, was zum Anziehen haben. Und das führt uns zum vierten Fall, zum Fall Jesus. Jesus übernimmt stellvertretend für alle Menschen das Gericht und die Strafe. Und wir bekommen dafür Gottes Gnade. Und da sehen wir auch wieder Gericht und Gnade vereint in einer Person. Er übernimmt das Gericht und wir bekommen die Gnade. Gericht und Gnade in einer Person. Und das führt uns jetzt wieder zurück zum großen Bild, zum großen Plan und zu diesen drei Begriffen. Und diese drei Begriffe sehen wir in Jesus kombiniert. Jesus ist die Herrschaft Gottes. Er ist der König der Könige und er ist der Herr der Herren. Er ist hundertprozentig Gott. Er ist die Herrschaft Gottes. Jesus ist aber auch das Volk Gottes. Er übernimmt anstelle für die Menschheit unseren Platz und nimmt die Strafe auf sich. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Jesus tatsächlich hundertprozentig Mensch war, weil er das Volk Gottes repräsentiert. Und Jesus ist das Reich Gottes. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Ort, er ist der Platz, wo Versöhnung, wo Rettung möglich ist. Er ist unsere hundertprozentige Rettung. Jesus bringt das, was die ersten Menschen verbockt haben, wieder ins Lot. Mehr noch. Er führt nicht zurück ins Paradies, sondern nach vorne, direkt zum Thron Gottes im Himmel. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15 steht, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jesus ist der Weg. Nicht zurück ins Paradies, sondern direkt zum Vater. Das Paradies war der Anfang vom Plan. Der Himmel ist das Ende vom Plan. Und dort werden wir dann wieder diesen Idealfall haben. Ideale Zustände. Gottes Volk, die Gemeinde, in Gottes Reich, direkt bei Gott, unter der direkten Herrschaft Gottes. Wir haben Zugang zu ihm und dürfen zu ihm sogar Vater sagen. Und jetzt schließen wir dann Vers aus 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9. Wie geschrieben steht, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch kann sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Amen.